Frau und Religion. Zwei Welten begegnen sich. Spontan fallen einem da die verschiedenen Stichworte ein. Unterdrückung, Diskriminierung, fehlende Entfaltungsmöglichkeiten, frauenverachtend. Aber stimmt das so? Nicht umsonst sind Frauen in den Religionen oft stärker präsent als die Männer. In der evangelischen und katholischen Kirche stellen sie die größte Anzahl der Kirchenbesucher dar. Und ohne die Frauen wäre eine Weitergabe des Glaubens nicht möglich. Nicht zufällig sind Kirche und Religion in der deutschen Sprache weiblich. Wie lebt es sich als Frau in und mit einer Religion? Herzlich willkommen zur heutigen Sendung von Radio Störfunk im Rahmen der Sendereihe Glauben und Zweifeln. Mein Name ist Wolfram Rösch. Ich war in einigen Sendungen selbst schon Interviewpartner. Heute tausche ich die Rolle und moderiere die Sendung. Mit mir im Studio sind zwei Frauen, die beide etwas mit Religion zu tun haben. Sie werden sich jetzt selbst vorstellen. Zu meiner Linken sitzt Friederike Heinzmann.
Mein Name ist Friederike Heinzmann und ich bin Vikarin in Oberasbach seit genau einem Jahr. Das heißt, ich werde Pfarrerin. Und ich war schon zweimal, soweit ich weiß, hier mit dabei.
Und mir gegenüber sitzt Daniela Albrecht. Herzlich willkommen.
Ja, wie gesagt, Daniela Albrecht ist mein Name. Ich bin Gemeindereferentin in Crailsheim seit inzwischen gut 4 Jahren. Das heißt, ich bin in der Kirche präsent in der Gemeindearbeit, beispielsweise in der Firmkatechese oder in der Ministrantenarbeit, Zeltlager. Alles, was in der Gemeinde irgendwo anfällt, betrifft mich auch. Und ich bin außerdem Religionslehrerin in der Realschule.
Ja, Frau Heinzmann, welche Schwerpunkte haben Sie so in Ihrer Gemeinde?
Ich bin ja weiterhin in Fortbildung oder in Ausbildung, besser gesagt, Vikare. Das ist vergleichbar mit den Referendaren an der Schule. Wir haben Theologie studiert an den Universitäten und bekommen nochmal unsere praktische Ausbildung direkt danach. Das heißt, wir steigen so nach und nach in die komplette Arbeit eines Pfarrers ein und lernen das in der Praxis und sind auch immer wieder sonst unterwegs. Das heißt, Schwerpunkte haben wir nicht direkt, aber eben so das ganz Normale, was der Pfarreralltag mit sich bringt. Schulunterricht, Konfirmandenunterricht, Kasualien, also Beerdigungen, Taufen, Hochzeiten, normale Gottesdienste am Sonntag, solche Sachen, Seelsorge.
Gut, danke. Frau und Kirche, Frau und Religion, dazu gibt es viele Vorurteile. Welches fällt Ihnen dazu spontan ein?
Ja, ich denke, das bekannteste Vorurteil ist sicher dieses alte, wie heißt das, KKK-Vorurteil, Kinder, Küche, Kirche. Wie es früher immer so hieß, dieses Idealbild der Frau, die die Kinder bekommt und in der Kirche die Blumen macht. Und das ist der Lebensinhalt. Das, denke ich, ist vielleicht das bekannteste Vorurteil.
Und bei Ihnen?
Spontan fällt mir jetzt gar kein Vorurteil ein.
Also die Frau kann es so gut wie der Mann, oder es wäre in der evangelischen Kirche, kann man sagen, wäre dann doch besser, wenn ein Herr Pfarrer das machen würde. Haben Sie das schon erlebt?
Es gibt vielleicht noch irgendwo in den Landeskirchen noch ganz wenige Gemeinden, die sich lieber einen Mann wünschen. Als ich vor einem Jahr hierher gekommen bin, war es eher so auf der Ilzhofener Ebene, dass sich alle gefreut haben, dass endlich eine Frau mal kommt.
Waren es jetzt nur Männer auf der Ilzhofener Ebene?
Nee, nicht nur, aber es war, also ja, die Gemeinde hat sich trotzdem gefreut, dass jetzt auch mal eine Frau kommt, die bei ihnen lernen darf.
Was kann eine Frau besser als ein Mann?
Da kommen vielleicht die Vorurteile. Also gerade, ja, ich denke, ja, mit diesem KKK, um da das aufzugreifen, so, ja, mit Kindern können Frauen besser umgehen und vielleicht auch Seelsorge sind sie geeigneter. Aber das ist natürlich, wie gesagt, Vorurteile.
Natürlich
positiver Art.
Und der Blumenschmuck bei der Sitzung sieht dann besser aus.
Und gestaltet im Mitten.
Also, um bei den Klischees zu bleiben.
Ja, das sind wirklich Klischees. Ja. Ich meine, das kann man eigentlich letztlich gar nicht genau sagen, was eine Frau besser kann als ein Mann. Es gibt Männer, die sind sehr gut in der Seelsorge. Es gibt Frauen, die sind sehr gut in der Seelsorge. Es gibt Männer, die können zuhören. Es gibt Frauen, die können es nicht.
Ja, ich denke, jeder, egal Mann oder Frau, bringt seine eigenen Stärken und Schwächen mit. Und das ist ganz bunt.
Gut, gehen wir ein bisschen in die Geschichte. Ich habe nachrecherchiert. Die erste Pastorin der evangelisch-lutherischen Kirche im Sinne des Gesetzes, wie es ausgedrückt wurde, in Deutschland, wurde 1958 Elisabeth Hasselhoff in Lübeck. Und die evangelisch-lutherische Kirche in Bayern führte 1975 die Frauenordination ein. Die letzte Gliedkirche der EKD, die die Frauenordination einführte, war die evangelisch-lutherische Landeskirche Schaumburg-Lippe, und zwar 1991. Die selbstständig evangelische lutherische Kirche ordiniert bis heute keine Frauen. Frauen als Pfarrerin scheint es also noch nicht so lange zu geben. Woran liegt es?
Also es hat insgesamt damit was zu tun, dass Frauen einfach selbstbestimmter geworden sind im 20. Jahrhundert. Und ja, Emanzipation ist ein ganz wichtiges Stichwort. Und dass auch manche Sachen vielleicht neu bewertet wurden. Also gerade auch biblische Geschichten, dann ja, die feministische Theologie hat neu interpretiert oder einfach zum Umdenken angeregt. Und hat festgestellt, dass es eben sehr wohl Frauen gab, die sehr früh auch Ämter übernommen haben, was dann aber teilweise einfach wieder, ja, unterdrückt ist jetzt das falsche Wort, aber zurückgedrängt wurde oder also nicht mehr so bekannt war, dass das halt Frauen waren, die ja sehr hohe Ämter hatten. Und tatsächlich Pastorenaufgaben haben Frauen schon früher wahrgenommen, und zwar vor allem im Zweiten Weltkrieg, als die Männer gefehlt haben und eben auch an der Front waren. Da haben viele Frauen ja eigentlich komplett auch Pfarrertätigkeiten übernommen und haben zu Hause die Gemeinden betreut. Und dann kam eben direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, wurden sie dann auch wieder aus diesen Positionen verdrängt. Und soweit ich weiß, hat die Bekennende Kirche, also Widerstandsgruppe in der evangelischen Kirche rum, hat auch schon früher so eine Art Frauenordination gehabt, während der NS-Zeit.
Ja, und wie sieht es in der katholischen Kirche aus? Ein kirchlicher Beruf, den du als Frau wahrnimmst, Gemeindereferentin oder mit dem Theologiestudium dann die Pastoralreferentin. Wie sieht es da aus? Seit wann gibt es diesen Beruf?
Also, soweit ich das weiß, ist das auch ein Beruf, der aus dem Zweiten Weltkrieg oder nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist und eigentlich seine Wurzeln auch in der Seelsorgshelferin hat. Also genau in diesem Phänomen, dass Frauen eigentlich typische Aufgaben in der Kirche und in der Gemeinde wahrgenommen haben, insbesondere auch im Bereich der Diakonie. Und Seelsorge praktiziert und ausgeübt haben. Und im Laufe der Zeit ist dann dieser Beruf professionalisiert worden und hat einen dazugehörigen Ausbildungsweg bekommen und einen Stellenwert, einen Status in der Kirche, sodass wir heute eine ganze Menge Gemeindereferentinnen und Pastoralreferentinnen sind.
Also jetzt nicht mehr Helferin oder Helfer in der männlichen Variante, sondern ein ganz eigenständiger Beruf, der da entstanden ist.
Ja, ganz genau. Wir sind Referenten, keine Helfer. Wir sind eigenständig zuständig für die Aufgabenbereiche, die uns übertragen sind. Also ich zum Beispiel bin eigenständig für die Firmenkatechese zuständig, für die Konzeption, für die Durchführung und auch für die Inhalte der Katechese. Und wir sind eben Gemeindereferenten, weil unser Wirkungskreis eben die Kirchengemeinde ist.
Wir waren gerade vorhin bei den biblischen Stellen, wo eine Neudeutung der Frauenrolle stattgefunden hat. Welche Frau liegt Ihnen jetzt so ganz besonders am Herzen? Gibt es da jemand, der Ihnen als Vorbild dient oder die Sie bewundern oder wie auch immer, die Ihnen so besonders ins Auge springt?
Also mir persönlich, ich mag die Mirjam aus dem Alten Testament, die Schwester von Mose, die auf, ja, es gibt die Geschichte, dass sie auf ihren kleinen Bruder erst aufpasst und dann ist sie vor allem bekannt als Vortänzerin der anderen Frauen nach dem Schilfmeerwunder. Und das finde ich beeindruckend, dass es ja eine Frau da in die Geschichte um Mose reingeschafft hat.
Ja, und bei dir, Daniela?
Das finde ich echt schwer zu sagen, weil ich eigentlich gar keine Lieblingsfigur habe, weder männliche noch weibliche in der Bibel. Am ehesten bewundern, ist vielleicht jetzt auch wieder typisch, aber ist für mich Maria, die charakteristische Frau. Vielleicht auch in meinem Namen, ich heiße mit zweiten Namen Maria. Aber ich finde, Maria ist einfach eine bewundernswerte Persönlichkeit. Jedes Mal, wenn ich die Weihnachtsgeschichte lese oder mir vorstelle, wie diese Situation, ich sag jetzt mal, in der Realität ausgesehen haben muss, ohne schöne Weihnachtsmusik und Lebkuchen, war einfach die knallharte Wirklichkeit, dass Maria wirklich in eine Situation geraten ist, durch ihre Offenheit, durch ihr Ja-Wort zu Gott, die mit Sicherheit kein Zuckerschlecken für sie war. Ja, und auch später die berühmte Pietà, die steht ja in der Peterskirche in Rom, da war ich erst im August wieder. Und wenn man dann sieht, auch welches Leid Maria auf sich genommen hat, und sie hat ja Jesus und sein ganzes Leben aus nächster Nähe erlebt, das finde ich wirklich beeindruckend.
Ja, bleiben wir bei den Schriften. Da gibt es einen interessanten Satz, der wird Paulus zugeschrieben. Die Frau schweige in der Gemeinde. Wie geht es Ihnen, Frau Heinzmann, mit diesem Zitat? Wird er immer gern angeführt, wenn es um Frauen und kirchliche Dienste geht.
Man muss natürlich den historischen Kontext betrachten, also in dem der Korintherbrief entstanden ist. Und das wird in den letzten Jahren einfach vermehrt gemacht. Und da geht man mittlerweile davon aus, dass man sagen kann, Frauen haben geredet und deshalb sollen sie auch erst schweigen. Das heißt, es gab sehr wohl redende Frauen. Die Alternative dazu ist, also Alternativinterpretation ist, dass während den Gottesdiensten es insgesamt ziemlich laut zuging in der korinthischen Gemeinde und dass das nicht nur für Frauen gilt, dass man während des Gottesdienstes sich unterhält, sondern auch für alle.
Dann hätte ja Paulus reinschreiben sollen, die Männer schweigen auch, damit der eine oder die eine reden kann. Stimmt das so?
Das sind die zwei Interpretationen, die ich im Kopf habe, die ich jetzt gerade kenne. Und Sie haben natürlich recht, dass es Paulus hätte reinschreiben können, aber vielleicht gab es besonders Frauen, also male mir das so aus, wie die Frauen sich da getroffen haben und halt hinten im Gottesdienst standen oder saßen und halt den neuesten Klatsch und Tratsch ein bisschen ausgetauscht haben. Und das wollte vermutlich Paulus einfach unterbinden. Aber wie gesagt, es gab auch sprechende Frauen und denen wurde einfach auch durch die Institutionalisierung einfach auch das Wort wieder verboten.
Gutes Stichwort, Daniela. Wie geht die Heilige Schrift so mit dem Frauenbild, beziehungsweise ganz besonders das Neue Testament um? Kann man das jetzt so 1:1 nehmen, was da drin steht, wie die Frauen sich zu verhalten haben? Oder wie siehst du die Heilige Schrift jetzt gerade als Frau mit dem Abstand von etwa 2000 Jahren?
Ja, zum einen muss man mal feststellen, dass die Frauen insbesondere im Neuen Testament gar nicht so schlecht wegkommen. Das ist mal die erste Feststellung. Es gibt viele Frauen, die im Neuen Testament genannt sind, die auch in Zusammenhängen genannt sind, die einfach auch zeigen, dass sie eine verantwortungsvolle Aufgabe hatten oder dass Frauen in der Gemeinde sich sehr wohl eingebracht haben oder was gesagt haben. Auch ja schon aus dem engsten Jüngerkreis von Jesus ist auch die Rede von Susanna, Johanna, Maria Magdalena, die mit Jesus unterwegs waren. Die Frauen waren die ersten am leeren Grab, die ersten Osterzeugen. Es gab auch viele Frauen, die einfach in den Urkirchen gewirkt haben, dem Schweigegebot zum Trotz. Interessanterweise nennt auch gerade Paulus viele Frauen, die große Verantwortung da übernommen haben. Die Phoebe, die Junia, die Lydia. Sodass ich glaube, dass Frauen im Neuen Testament eigentlich einen höheren Stellenwert hatte, als dann später die Tradition im Mittelalter ihnen zuschreiben wollte. Und das ist eigentlich erst wieder jetzt im letzten Jahrhundert auch durch die feministische Theologie wieder ausgegraben worden, dass Frauen in der Urkirche eigentlich durchaus präsent waren und auch aktiv waren.
Ja, warum tun sich die Männer schwer? Eigentlich eine doofe Frage, weil ich bin ja Mann, aber was meinen Sie, warum tun sich die Männer so schwer, gerade an den jetzigen Verhältnissen etwas zu ändern? Ich denke da ganz besonders an die katholische Kirche. Bei der evangelischen Kirche war es ein Prozess, der jetzt schon in Gang gekommen ist. An was liegt's? Sonst wirft man ja den Kirchen immer vor, sie wären zu traditionalistisch. Aber bei dieser Tradition scheint es nicht weiterzugehen.
Also zum einen, wer sind denn die Männer, die sich da schwer tun oder beziehungsweise tun sich da wirklich alle Männer schwer mit? Da finde ich es jetzt wieder schwierig zu pauschalisieren. Also ich kenne auch Männer, die kein Problem mit Frauen als Priesterinnen hätten und andersrum Frauen, die ein Problem damit hätten, wenn Frauen Priester werden würden. Ich glaube, in der katholischen Kirche ist da einfach die Tradition viel, viel stärker noch verankert als in der evangelischen Kirche. Und ich habe den Eindruck, dass es ein Thema ist, wo viele einfach Angst davor haben, irgendwas zu verändern, weil es immer so ein bisschen sich um die Frage dreht, ist dieses Priestertum oder dieses Festhalten am Mann als Priester, ist das wirklich ein göttliches Gesetz? Ist das Jesu Wille? Oder ist es etwas, was aus der Tradition gewachsen ist? Und je nachdem, wie man sich dazu stellt, fällt dann ja auch die Antwort auf. Etwas, was aus der Tradition entwachsen ist oder was mit der Zeit einfach entstanden ist, da kann man dran korrigieren oder könnte man eventuell irgendwann mal sich entwickeln. Und ist es aber Jesu Wille, sage ich jetzt mal, dass es nur männliche Priester gibt, dann könnte man daran nicht korrigieren. Und ich glaube, daran unterscheiden sich die Geister oder das sind die Strömungen, die in der katholischen Kirche sind. Und darum ist die katholische Kirche einfach auch so gespalten in dieser Frage nach dem Priestertum.
Schrift und Tradition, da geht die evangelische Kirche lockerer mit um. Stimmt da meine Feststellung?
Mit Schrift und Tradition würde ich nicht ganz so sagen. Ich denke, dass da Luthers Erkenntnis des Priestertums aller Gläubigen zentral ist. Also durch die Taufe ist jeder getaufte Priester. Das heißt letzten Endes auch Frauen haben das Priesteramt, mehr oder weniger. Und dann war es einfach nur ein logischer Schluss, dass das irgendwann mal tatsächlich umgesetzt wurde, dass Frauen Pfarrerinnen heute werden dürfen.
Katholische Kirche spricht ja seit dem Zweiten Vatikanum von gemeinsamen Priestertum. Wie kommt das in deiner Arbeit zum Tragen?
Ich finde, du hast es sehr schön gesagt. Meine Vorrednerin hat es sehr schön gesagt. Wir haben ein allgemeines Priestertum. Durch die Taufe sind wir Priester. Nicht nur die Priester, auch nicht nur die Theologen oder Religionspädagogen, sondern grundsätzlich jeder Gläubige. Und jeder Gläubige ist dann auch dazu aufgerufen und hat die Verantwortung, seinen Glauben in der Gemeinde zu leben und sich da entsprechend einzubringen. Wie das in meiner Arbeit zum Tragen kommt, einfach durch die gemeinschaftliche Arbeit. Also ganz viele Dinge mache ich nicht alleine. Ich nehme jetzt wieder das Beispiel Firmenkatechese, weil das so offensichtlich ist. Da bin ich natürlich diejenige, die guckt, dass das ganze Ding läuft. Aber die einzelnen Gruppenstunden werden geleitet von Ehrenamtlichen, die da einfach Inhalte weitergeben und ihren Glauben auch zeigen, Zeugnis geben für ihren Glauben. Und es zeigt sich ja auch darin, dass, wenn man jetzt mal die Weiheämter ausklammert, also Priester und Diakon, die Frau alle Ehrenämter erfüllen kann, genauso wie der Mann. Also es gibt kein Ehrenamt, das der Frau vorenthalten ist. Und manche Ehrenämter sind da ja durchaus auch von Bedeutung oder von Gewicht, wenn ich jetzt zum Beispiel an den Kirchengemeinderat denke, der ja auf Augenhöhe mit dem Pfarrer die Gemeinde leitet. Da können sich Frauen sehr wohl einbringen und ihr Priestertum zum Vorschein bringen oder leben.
Wie könnte das ganz besonders aussehen? Welche positiven Impulse können Frauen in der Kirche setzen? Gibt es da einen Unterschied zu dem, was Männer können, oder man sieht es jetzt nicht an den Radios, sondern ich sehe jetzt Kopfschütteln, also gleichberechtigt oder, na, gleichberechtigt wäre falsch, gleichwertig, oder gibt es da besondere Punkte, die Frauen setzen könnten?
Sagen wir es so, also es kommt auf die Kompetenzen an und auf die Talente und auf den Charakter. Und jede Antwort ist im Endeffekt ein Klischee. Also wenn ich sage, Frauen sind statistisch gesehen besser dazu geeignet, mit Kindern umzugehen oder in sozialen Berufen, pflegerischen Berufen tätig zu sein, Gespräche zu führen, dann ist das natürlich eine statistische Wahrscheinlichkeit, was Frauen einbringen können, aber letztlich alles so ein Klischee, oder?
Ja, definitiv. Was Frauen eingebracht haben, ist gerade eben diese neue Sichtweise, also was das Stichwort feministische Theologie eben ja, beinhaltet. Dass einfach Frauen neu betrachtet wurden, dass Geschichten einfach oder die Bibel auch nochmal anders untersucht wurde. Es wurde teilweise auch geguckt, ob Namen, die als typisch männliche Namen zeitweise gehandelt wurden, ob das tatsächlich Männer waren, was eben nicht war. Junia zum Beispiel. Weiß man mittlerweile, ist eine Frau gewesen, war aber im Mittelalter war das den Leuten fast klar, dass das ein Mann gewesen sein muss, weil er ein hohes, also weil die Person ein hohes Amt hatte.
Ja, zum Nachprüfen, das steht in der Grußadresse des Römerbriefs und Sie können die Qualität Ihrer Bibel daran testen, ob da Junias drin steht, bei den Aposteln hochgeschätzt oder Junia.
Steht heute fast überall noch mit Junias drin.
Ich kenne sogar jetzt eine Schwester, die heißt Junia. Also dieser Ordensname wurde jetzt auch neu entdeckt. Wahrscheinlich hat sie ihn sich selber gegeben. Das ist in diesem Kloster möglich. Und da gibt es jetzt eine Schwester Junia in Erinnerung an diese unbekannte Frau im Römerbrief. Ja, zurzeit tagen in Rom die Bischöfe aus aller Welt und unterhalten sich oder beziehungsweise diskutieren intensiv über das Thema Ehe und Familie. Beides Punkte, die sehr herausgefordert sind. Welches Bild von Ehe haben wir und was ist überhaupt Familie? Und ganz besonders das Leid derjenigen, die eine gescheiterte Ehe hinter sich haben und dann nochmal heiraten und daher offiziell nach katholischer Lehrart von den Sakramenten ausgeschlossen sind, also exkommuniziert. Ja, Daniela. Wie sieht's aus? Was erwartest du dir von der Synode Ehe und Familie jetzt in Rom?
Ich erwarte mir erstmal gar nichts, aber ich erhoffe mir einiges. Erstmal muss ich festhalten, dass es einen Vorlauf gab zu dieser Synode, dass es zum ersten Mal meines Wissens nach der Fall war, dass vom Vatikan her eine Befragung an die Gemeinde ging, an einzelne Gemeindemitglieder, breit gestreut, mit Fragebogen. Sowas gab es vorher meines Wissens nach noch nie. Und allein das finde ich auf jeden Fall schon mal ganz spannend und hoffnungsvoll, dass Papst Franziskus sich da die Mühe macht, die Meinung der Gläubigen einzuholen und zu gucken, wo stehen die eigentlich, was ist wirklich deren Thema. Und das als Grundlage für die Synode herzunehmen. Allein das finde ich schon mal ein Zeichen, das absolut hoffnungsvoll stimmt. Ich glaube nicht, dass man zu hohe Erwartungen in die Synode stecken darf, im Sinne von ab sofort wird es die Frau als Priesterin geben oder ab sofort dürfen Geschiedene kirchlich nochmal heiraten. Sowas wird es mit Sicherheit nicht geben. Aber auf jeden Fall eine Gradänderung oder eine Richtungänderung im Denken. Und ich glaube, das tut uns auch gut, dass von ganz offizieller, allerhöchster Seite da einfach ein Statement kommt, das sagt, die Ehe und die Familie haben ihren bleibenden und unverrückbaren Wert, aber es läuft nicht immer alles glatt im Leben. Und mit diesen Realitäten muss man einfach besser umgehen als mit Verurteilungen.
Ja, die Umfrage wurde ja sehr positiv angesehen, dass endlich die Kirche nach außen geht und nachfragt, wie sieht's bei euch konkret vor Ort aus? Aber war das nicht ein Schlag ins Gesicht, als herauskam, dass verschwindend wenige der Katholiken sich überhaupt noch an die Ehelehre halten?
Ein Schlag ins Gesicht für wen?
Ja, für die Verantwortlichen, die da sich immer hinter Gesetzestafeln und Bücher zurückgezogen haben und die Ehelehre verkündet haben und auf einmal merken mussten, dass eigentlich all ihr Reden verpufft ist.
Ich glaube, darüber ist sich jeder vorher im Klaren gewesen. Das glaube ich einfach so.
Gut, hoffen wir's. Ja, Ehe und Familie, ein evangelisches Statement. Wie sieht's da aus? liberaler oder gibt es auch strenge Regeln, wie und wann man seine Ehe zu gestalten hat?
So wie es im Christentum oder in fast jeder Religion irgendwelche Vorschriften gibt, gibt es natürlich auch bei den evangelischen eher fundamental geprägtere Gläubige, die gerne genaue Vorschriften hätten. Aber ich finde es jetzt nicht zentral und unsere Kirche setzt es natürlich auch nicht so um. Was bei uns gerade sehr diskutiert wird, ist, wer tatsächlich im Pfarrhaus zum Beispiel wohnen darf. Ob das nur Ehepaare sind oder auch gleichgeschlechtliche Partner. Das ist bei uns gerade in der Diskussion, weil eben die Pfarrfamilie tatsächlich auch noch einen bestimmten Stellenwert hat in der Kirche und in den Köpfen der Menschen vor allem.
Also das Klassische, der Mann predigt und die Frau leitet den Frauenkreis?
Oder genau, gibt's da? Ja. Das ist tatsächlich ein Vorurteil, was es noch gibt. Und das ändert sich gerade ganz massiv. Und da wird einfach auch bei uns in der evangelischen Kirche drüber diskutiert.
Also eine Auseinandersetzung, aber auch natürlich ein Trauerprozess, dass jetzt einiges an liebgewonnenen Einrichtungen so langsam nicht mehr so sind.
Oder? Ja.
Es wird ja auch nicht jede Pfarrfrau, die nicht im kirchlichen Dienst ist, automatisch das übernehmen, was in der Gemeinde brach liegt.
Definitiv nicht. Und das ist schon seit einigen Jahrzehnten der Fall, dass Frauen einfach, also auch Pfarrfrauen, ihrem eigenen Beruf nachgehen und einfach auch sagen, ich engagiere mich weit weniger als meine Vorgängerin zum Beispiel, also die Pfarrfrau vom Pfarrer davor. Und natürlich gibt es auch mittlerweile die Pfarrmänner.
Die aber in der Regel einen Beruf danach gehen wahrscheinlich.
Ja, natürlich auch, aber so wie die Pfarrfrauen heutzutage eben auch.
Okay. Wir waren bei den Pfarrfrauen, gehen wir mal in die höhere Ebene, in die höhere Kirchenleitung der evangelischen Kirche. Gibt es heutzutage Bischöfinnen, Bischöfin Jepsen und Käßmann waren sehr bekannt. Frau Käßmann ist jetzt Lutherbotschafterin und bereitet uns auf das Lutherjubiläum vor. Gibt es heute in Deutschland weitere Bischöfinnen?
Es gibt weitere Bischöfinnen, zum Beispiel in der evangelischen Kirche Mitteldeutschlands, die Ilse Junkermann, die sogar aus Württemberg kommt. Da haben verschiedene Kirchen in Mitteldeutschland fusioniert und dann wurde eine neue Landesbischöfin gesucht und da wurde eben eine Württembergerin genommen.
Ja, Frau Käßmann war damals EKD-Ratspräsidentin und da gab es so die ersten Schwierigkeiten, dass sie in dieser Rolle als Ratspräsidentin nicht von allen Kirchen akzeptiert wurde. Gerade die orthodoxen Kirchen lehnten eine Zusammenarbeit ab. Woran lag es?
Woran es genau liegt, kann ich auch nicht sagen. Soweit ich weiß, hat die Württembergische Landeskirche sogar sehr bewusst jetzt eine Frau genommen, die zuständig ist für den Kontakt zu den Orthodoxen. Also da wurde sehr bewusst eine Frau gewählt, um das einfach auch, ja, ein klares Signal vermutlich auch zu setzen, dass bei uns sehr wohl Frauen ordiniert werden und Frauen auch gleichwertig sind in allen Ämtern und ja, dass man sich da auch auf Augenhöhe auch begegnet und sich aber auch jeweils gegenseitig zuhört und wertschätzt.
Die altkatholische Kirche, eine Kirche, die sich nach dem Ersten Vatikanischen Konzil gebildet hat, um Theologen herum, die die Unfehlbarkeit des Papstes ablehnten. Die altkatholische Kirche also, die kennt die Priesterinnenweihe. Die katholische Kirche, die römisch-katholische Kirche, um genau zu sein, tut sich damit noch schwer. Was meinen Sie, was meinst du, Daniela, braucht die katholische Kirche Priesterinnen?
Unter welchem Gesichtspunkt ist die Frage? Also, ich muss für mich zunächst einmal festhalten, dass ich selber, selbst wenn ich es hätte können, nicht Priesterin hätte werden wollen. Also insofern fühle ich mich da eigentlich nicht groß benachteiligt. Wobei ich es verstehen kann, wenn andere Frauen sagen, warum eigentlich nicht. Braucht die katholische Kirche Priesterin? Unter dem Gesichtspunkt des Priestermangels auf jeden Fall. Aber da kann sie auch ein paar mehr männliche Priester gut gebrauchen. Es ist ja nicht nur, dass es uns an Frauen mangelt. aus dem Gesichtspunkt der Pastoral und aus dem, was die Gläubigen wollen, glaube ich, wäre es jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt, so leid es mir tut, zu früh. Da ist die Kirche einfach noch viel zu gespalten und viel zu uneins und würde da jetzt einfach viel zu viele Leute auch vor den Kopf stoßen. Papst Franziskus hat immer wieder die Würde der Frau betont und die Notwendigkeit von Frauen in der Kirche und nicht nur als Kaffeekocherin oder Blumendekorateurin, sondern an verantwortlichen Positionen. Und dass das wichtig ist und dass wir das brauchen, das hat Papst Franziskus immer wieder gesagt. Und da brauche ich dann nicht unbedingt noch eine Weihe, um diese Verantwortung zu übernehmen. Braucht die katholische Kirche Priesterinnen? Ich finde es schwer zu beantworten. Also wie gesagt, aus welchem Gesichtspunkt? Warum brauchen oder für was brauchen?
Ja, dass Frauen sich auch vertreten fühlen, weil ein klassischer Werktagsgottesdienst sieht eigentlich so aus. In der Kirche sitzen 20 Frauen und vorne der einzige Mann, nämlich der Priester.
Es stimmt, dass es ein Vertretungsproblem darstellen kann. Ja, vor allen Dingen jetzt auch, wenn wir in die Synode nach Rom gucken, wo sich die Bischöfe versammeln, da sitzt kaum eine Frau dazwischen. Das ist ein Problem, ja. Ist meiner Meinung nach vor allen Dingen ein organisatorisches Problem. Man könnte ja viele Frauen dazu holen, Professorinnen beispielsweise.
Ja, die Kirche kennt noch ein weiteres Dienstamt, einen weiteren Dienst, die tätige Nächstenliebe. Der Diakon, der in der katholischen Kirche eine Vorstufe zum Priester ist. Aber es gibt auch verheiratete Diakone, die dann, wie der Name schon sagt, sich hauptsächlich um soziale Belange kümmern, dienend für die, die am Rand stehen, da sind, für die, die unter die Räder gekommen sind. Wäre es da vielleicht nicht notwendig, auch die Frauen, die sich gerade um diese Menschen kümmern, einen Dienst zu geben, der auch legitimiert ist durch ein Amt, nämlich Diakonin?
Ja, also das würde ich in vielerlei Hinsicht unterstützen. Das fängt ja schon an, wenn man an Krankenhausseelsorge denkt, die zum Großteil von Frauen geleistet wird. Und wenn es dann an die Sakramentenspendung, wie zum Beispiel die Krankenkommunion geht, die Krankensalbung geht, dass dann von außen ein Priester gerufen werden muss. Da finde ich, da wäre es einfach von Vorteil, wenn es Frauen gibt, die beispielsweise eine Diakoninnenweihe hätten, um da die Krankensalbung spenden zu können. Ein Beispiel. Da ist auch eigentlich eine größere Akzeptanz da. Also ich glaube, für die Frau als Diakonin, da könnte man noch einige, das wäre auf jeden Fall der erste oder der richtige Schritt. Alternativ habe ich auch schon mal gehört, die Überlegung, eine extra Frauenweihe einzuführen. Aber Weihe ist Weihe. Ich weiß nicht, was man da als extra Frauenweihe machen möchte. Aber zum Thema Diakonin wollte ich noch sagen, das wäre auch biblisch absolut fundiert, denn die Phoebe wird von Paulus im Römerbrief als Diakonin bezeichnet. Also Frauen im Diakoninnenamt gab es früher und sollten dann auch so legitimiert sein durch das Amt. Das kann ich mir gut vorstellen.
Gut, vielen Dank für das lebendige Gespräch. Kommen wir so zum Abschluss. Es gibt einen tollen Filmtitel, Zurück in die Zukunft. Wir haben jetzt sehr viel zurückgeblättert, sind Junia, Phoebe begegnet und wollen jetzt auch noch einen Blick in die Zukunft wagen. Ja, sehen Sie als Frau in Ihrer Kirche noch eine Zukunft? Oder welche Zukunft sehen Sie da? Frau Heitzmann.
Im Anbetracht dessen, dass wir Frauen und Männer, Junge und Alte sind in der Kirche, sehe ich für jeden einen Platz in der Kirche. Und zwar, ja, so wie das Priestertum aller Gläubigen es auch besagt, in jeder Position.
Und Daniela?
Bischöfin werde ich nicht. Also daran glaube ich nicht, dass ich in näherer Zukunft da so massiv etwas dreht. Aber ich sehe auf jeden Fall für mich einen Platz in der Kirche und auch Zukunft in der Kirche. Denn wie gesagt, als Gemeindereferentin habe ich viele Berufsmöglichkeiten und auch viele Amtsmöglichkeiten. Ich sage immer platt, ich darf nahezu alles tun, außer die Sakramente spenden. Das heißt, und eine Gemeinde leiten, das darf ich auch nicht. Aber ich darf nahezu alles andere tun und da habe ich viele Möglichkeiten. Ja, und da sehe ich dann natürlich auch meinen Platz.
Das war wieder eine Sendung aus der Sendereihe Glauben und Zweifeln. Heute zum Thema Frau und Religion. Am Mikrofon war Wolfram Rösch.